Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, die erste Ausgabe im Jahr 2025 ist da und ich freue mich, dass ihr dabei seid und es gibt natürlich auch wieder viele interessante Themen, auch in dieser vermeintlich ruhigen Zeit. Und ja, von Google bzw. von Google CEO Sundar Pichai gab es jetzt tatsächlich die Ansage, dass 2025 das oder ein entscheidendes Jahr für Google wird und meiner Meinung nach nicht nur für Google, sondern auch für Website-Betreiber und Content-Creators. Und warum das so ist, darauf gehen wir nachher etwas näher ein. Außerdem eine interessante Studie, die zumindest mal Hinweise darauf gibt, welche Marken Google für die Suche bevorzugen könnte. Und wir gehen auch noch darauf ein, warum SEO-Audits so wichtig sind für den SEO-Erfolg. Und ich möchte noch eine Antwort von John Müller kommentieren. Der hat sich nämlich zur Notwendigkeit von Blogs im Jahr 2025 geäußert. Also viele Themen und deshalb starten wir gleich und zwar mit der zentralen Meldung bzw. mit dem zentralen Thema in diesem Podcast. Und zwar hat Google CEO Sundar Pichai gesagt, das Jahr 2025 wird kritisch oder entscheidend, wie auch immer man das übersetzen möchte. Und das sagte er bei einem Strategietreffen mit Mitarbeitern. Dabei hat er gesagt, es geht um viel und das Unternehmen, also Google, müsse verinnerlichen, dass die Situation dringend sei. Man müsse sich darauf konzentrieren, die Vorteile der neuen Technologie, Klammer auf KI, Klammer zu erschließen und wirkliche Nutzerprobleme zu lösen. Ja, das ist die eine Sache. Außerdem sieht sich ja Google auch noch mit Kartellklagen konfrontiert. Es droht ja eine Zerschlagung von Google. So ist es ja durchaus möglich, dass Google sich vom Chrome-Browser trennen muss. Darüber habe ich ja auch schon hier berichtet, mehrmals auf SEO Südwest. Besonders aber das Aufkommen neuer Wettbewerber im KI-Bereich setzt Google unter Zugzwang. Da ist natürlich einmal OpenAI zu nennen mit ChatGPT. Ein Produkt, das neue Maßstäbe setzt und das sogar Potenzial hat, Google wertvolle Marktanteile auch im Bereich der Suche zu entreißen. Und auch reine KI-Suchmaschinen wie zum Beispiel Perplexity bieten völlig neue Möglichkeiten und treten auch in Konkurrenz mit oder zu Google. Google selbst investiert ja stark in seine eigene KI, insbesondere in das Modell Gemini. Und die Ausweitung der Gemini-App für Konsumenten wird im nächsten Jahr laut Sundar Pichai im Mittelpunkt stehen. Und die App, also die Gemini-App, soll eine 500 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Und Sundar Pichai sagte, man müsse nicht immer an erster Position sein, aber es sei wichtig, gut zu arbeiten und das beste Produkt der Klasse zu bieten. Eine Frage, die derzeit viele bewegt, die wurde im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls besprochen. Und zwar, wie geht Google denn damit um, dass ChatGPT auf dem Weg ist, das Produkt für KI zu werden, das Google bereits im Umfeld der Suche ist. Und dazu hat sich Demis Hassabis, Mitbegründer von DeepMind, geäußert auf der Veranstaltung und er antwortete, man arbeitet daran, die Gemini-App deutlich zu verbessern und es hätte ein deutliches Wachstum der Nutzerzahlen seit dem Start der App im Februar gegeben. Die Produkte würden sich im Lauf der nächsten 1 bis 2 Jahre deutlich weiterentwickeln. Und Google arbeitet laut Hassabis an der Vision eines universellen und multimodalen KI-Assistenten, der nahtlos in jeder Domäne und auf jedem Gerät funktionieren kann. Auch Project Astra, die experimentelle Version eines KI-Assistenten, soll aktualisiert werden. Auf die Frage, ob Google in der Lage sein werde, KI-Produkte zu skalieren, ohne hohe monatliche Gebühren zu erheben, wie es zum Beispiel für ChatGPT Pro der Fall ist, da muss man ja $200 im Monat bezahlen. Darauf sagte Hassabis, es gebe derzeit keine Pläne für eine solche Art von Abonnement. $20 pro Monat für ein Abonnement seien aber ein guter Wert. Google hat ja zuletzt eine Phase der Kostensenkung durchlaufen und etwa 6% der Belegschaft abgebaut. Sundar Pichai erinnerte an die Anfänge von Google, als die Gründer sehr erfinderisch waren, wenn sie mit begrenzten Ressourcen umgehen mussten. Er betonte, dass nicht alle Probleme durch mehr Personal gelöst werden können. Also Google steht tatsächlich vor einigen Umbrüchen, das kann man glaube ich sagen. Und nicht nur Google geht es so, sondern natürlich auch Website-Betreibern und Content-Creators. Und das hat verschiedene Gründe. Neben der ja allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die natürlich manche Branchen so auch ein wenig in Mitleidenschaft nimmt, werden auch die Suchergebnisse von Google immer schwieriger zu berechnen und es wird auch tatsächlich in manchen Bereichen immer schwerer mit SEO-Mitteln auf die vorderen Plätze zu kommen, wenn man da nicht sehr genau arbeitet und auch großen Aufwand betreibt. Also beispielsweise wird es mit Standardtexten, die jetzt sich kaum von anderem Content im Web unterscheiden, immer schwieriger in die Top 10 zu kommen, gerade für Keywords, die die bereits guten Content im Web haben, was ja sicherlich auch richtig ist, denn man braucht einfach bestimmte Inhalte nicht nochmals, wenn es sie schon gibt. Und deshalb wird es zum einen darauf ankommen, sich zu differenzieren, den eigenen Mehrwert und die eigenen Vorteile herauszustellen. Das heißt also, Website-Betreiber, Marken, Unternehmen müssen hier versuchen, mit den eigenen Stärken noch viel mehr zu punkten und jetzt weniger auf generische Inhalte zu setzen. Und dann ist es natürlich so, Google ist noch das Maß aller Dinge in der Suche. Das kann sich aber im Lauf dieses Jahres schon ein wenig ändern. Das heißt, diese riesige Dominanz von Google auf dem Suchmaschinenmarkt, die kann in diesem Jahr schon ein wenig abschmelzen. Bisher waren ja Marktanteile von 90% plus für Google eher normal. Könnten mir vorstellen, dass wir hier schon so eine Verschiebung in diesem Jahr von vielleicht 5, wenn es hochkommt, auch 10 Prozentpunkte geben kann. Das wäre natürlich schon eine sehr starke Veränderung. Aber ich halte 5 Prozentpunkte Rückgang an Marktanteilen von Google zugunsten von Wettbewerbern wie zum Beispiel ChatGPT oder Perplexity durchaus für realistisch. Also auch hier wird es darauf ankommen, am Ball zu bleiben, auch für Website-Betreiberinnen und Betreiber. Denn es genügt eben dann immer weniger, wenn man nur in Google präsent ist, sondern man muss eben auch schauen, auf den anderen Plattformen sichtbar zu sein. Und das funktioniert am besten, indem man eine breite Präsenz und Sichtbarkeit aufbaut, zum Beispiel durch den Aufbau einer starken Marke. Und damit kommen wir schon zum nächsten Beitrag, nämlich gab es jetzt gerade eine aktuelle Studie, in der untersucht wurde, welche Marken Google für die Suche bevorzugt. Viele werden sicherlich der These zustimmen, dass sich verschiedene Suchergebnisse von Google in den letzten Monaten und Jahren nicht gerade verbessert, sondern eher verschlechtert haben. Statt Beiträgen von Expertinnen und Experten ranken oftmals Threads aus Foren wie Reddit oder aus anderen Plattformen, Diskussionsforen. Und große Marken und Websites dominieren auf vielen Suchergebnisseiten, während kleine und mittelgroße Anbieter das Nachsehen haben. Und das, obwohl sie oftmals die besseren Inhalte zur Verfügung stellen. Und dafür gibt es plausible Gründe. Denn für Google wird es aufgrund der wachsenden Menge produzierten Contents immer schwieriger, die Spreu vom Weizen zu trennen. Massenweise erzeugte Inhalte, oftmals mit Hilfe von KI und ohne Sachverstand, überschwemmen das Web geradezu. Und Google muss sich deshalb an Faktoren orientieren, die schwierig zu manipulieren sind. War dies früher vor allem Backlinks, ist auch deren Bedeutung inzwischen gesunken, denn auch Backlinks lassen sich bekanntlich manipulieren. Und was sich ersatzweise anbietet, ist die Marke, denn der Aufbau einer Marke ist nicht von heute auf morgen möglich und erfordert oftmals lange und aufwendige Arbeit, zum Beispiel für das Erstellen einer Website und für Marketingaktivitäten auf verschiedenen Kanälen. Dass die Marke ein sehr wichtiger Rankingfaktor sein könnte, zu diesem Schluss kommt eine Studie von Michael Sanford, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Marken Google für die Suche bevorzugt. Zwar basiert die Studie nur auf einer recht kleinen Stichprobe von 50 Marken, sodass die Ergebnisse nicht unbedingt zu verallgemeinern sind, doch gibt sie immerhin interessante Denkanstöße. Untersucht wurden die Veränderungen des organischen Suchetraffics im Jahresvergleich. Websites mit einer Steigerung des Suchetraffics wurden als Gewinner gewertet, Websites mit einem Rückgang des Suchetraffics als Verlierer. Und die wichtigsten Erkenntnisse der Studie sind, Google bevorzugt Websites, die einen recht kleinen Anteil an nicht markenbezogenem, also non-branded, organischem Suchetraffic aufweisen. Google mag keine Websites mit einem hohen Anteil an nicht markenbezogenem, organischen Suchetraffic. Und Google mag Websites mit einem hohen Traffic-Anteil von Google Ads. Beim Anteil nicht markenbezogenen Traffics zeigte sich, dass 8 von 10 der Gewinner, und zwar der besten Gewinner, also der sogenannten Excellent Performers, weniger als 20% ihres Traffics über non-branded organische Suchanfragen erzielten. Nur 2 von 20 Websites, die als Good Performers eingestuft wurden, hatten einen Anteil von mehr als 60% von non-branded organischem Traffic. Bei den Excellent Performers insgesamt waren es sogar 0 von 10. Das Schalten von Werbung in Google Ads könnte tatsächlich eine Rolle bei der Bewertung einer Marke durch Google für die organische Suche spielen. Und dafür spricht, dass 7 der 10 Excellent Performers mindestens 1/3 ihres Traffics per Google Ads erhielten. Bei 3 von 10 waren es sogar mehr als 2/3. Demgegenüber bezahlten die Marken mit der schlechtesten Entwicklung Google nur für einen geringen Anteil ihres Traffics oder überhaupt nicht. In Verbindung dieser Faktoren ergab sich eine weitere interessante Erkenntnis, und zwar sind wenige markenbezogene Suchanfragen für eine Website kein Problem, solange der Anteil des organischen Suchetraffics gering ist und die Marke genügend Traffic aus Google Ads erhält. Gibt es also eine Verbindung zwischen Google Ads und der organischen Suche? Auch wenn diese Studie bestenfalls Korrelationen und keine kausalen Zusammenhänge zeigt und sie wegen der kleinen Stichprobe nicht verallgemeinert werden kann, ergäbe eine Verbindung aus Sicht von Google immerhin Sinn, denn das Schalten von Werbung in Google Ads kostet Geld und zeigt Google, dass entsprechende Ressourcen verfügbar sind. Für eine Verbindung zwischen Google Ads und der Suche spricht auch eine neue Richtlinie, nach der es nicht mehr erlaubt ist, aus Anzeigen auf Seiten zu verlinken, die aufgrund eines Verstoßes gegen die Google Spam Policy mit einer manuellen Maßnahme belegt sind. Darüber hatte ich ja auch schon zuletzt hier im Podcast gesprochen und auch auf SEO Südwest berichtet. Demgegenüber könnten es Websites schwer haben, die über einen hohen Anteil von generischem non-branded Suche-Traffic verfügen. Google bevorzugt eher Websites mit wenig generischem organischen Traffic, zumindest wenn man der Studie glauben darf. Es kommt auf ein gesundes Verhältnis zwischen generischem und markenbezogenem Traffic an. Auch das ergibt Sinn, denn oftmals erhalten Websites, die mit Content Scaling oder anderen Techniken künstlich in der Suche nach oben gedrückt wurden, sehr viel generischen Suche-Traffic, während niemand nach der Marke der Website sucht. Übrigens zeigte die Studie auch, dass häufig Websites mit einer eher niedrigen Einstufung im Domain-Rating erfolgreich waren. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Unternehmen der Vergangenheit wenig in SEO-Maßnahmen wie Linkaufbau investiert haben, dafür aber mehr Aufwand für den Aufbau ihrer Marke betrieben haben. Ja, was können wir daraus ableiten und welche Empfehlungen ergeben sich daraus? Auch wenn die Ergebnisse dieser Studie nicht überbewertet werden sollten, so bestätigen sie doch verschiedene Beobachtungen aus der letzten Zeit, zum Beispiel, dass etablierte Marken die Suchergebnisse dominieren. Für Website-Betreiber bedeutet das, investieren in die eigene Marke lohnt sich und SEO ist nicht alles. Es kommt darauf an, die Sichtbarkeit der eigenen Marke in verschiedenen Kanälen zu erhöhen. Und dazu können soziale Medien ebenso gehören wie Podcast, YouTube oder auch Offline-Publikationen. Und es sollte darüber nachgedacht werden, Google Ads als Ergänzung einzusetzen, zumindest wenn es um Suchanfragen nach der eigenen Marke geht. Ja, kommen wir jetzt zu einem grundlegenden SEO-Thema, und zwar dem SEO-Audit. Es gibt ja geteilte Meinungen zu SEO-Audits. Manche halten sie für überflüssig, andere wollen nicht darauf verzichten. Ich gehöre zur letzteren Gruppe und ich erkläre euch jetzt auch, warum. Es geht tatsächlich darum, dass SEO-Audits richtig durchgeführt werden. Und worauf man bei einem Audit oder bei einem SEO-Audit achten sollte, damit es seiner Funktion als nachhaltigem Erfolgsfaktor gerecht werden kann, darauf gehe ich jetzt ein wenig näher ein. Was genau unter einem SEO-Audit zu verstehen ist, darüber gibt es keine allgemeingültige Definition. Als kleinster gemeinsamer Nenner lässt sich wohl nur sagen, dass ein SEO-Audit zum Ziel hat, Schwachstellen und Optimierungspotenziale einer Website zu erkennen und Vorschläge zu liefern, wie diese ausgeglichen und genutzt werden können. Alles Weitere ist von Audit zu Audit und von Anbieter zu Anbieter verschieden. Während manche schon das Zusammenstellen von Standard-Reports aus eigenen SEO-Tools als fertiges Produkt betrachten, dann gehen andere deutlich darüber hinaus und erstellen jedes Audit komplett individuell. Gerade die Standard-Audits ohne spezifische Betrachtung des Kontexts sind es, die dem Ansehen von SEO-Audits schaden. Und so wird häufig viel Geld für eine Leistung verlangt, die nur wenig Einsatz erfordert und für die Kundinnen und Kunden keinerlei Mehrwert schafft, weil es an konkreten und der Situation angemessenen Handlungsempfehlungen fehlt. Ein professionelles SEO-Audit gleicht keinem anderen, sondern ist individuell auf die jeweilige Website und das Umfeld des Kunden zugeschnitten. Es berücksichtigt die Wettbewerber ebenso wie die Zielgruppe und strategische Aspekte, geht also weit über das Oberflächliche und Kurzfristige hinaus. Ein konkretes Beispiel: Ein Online-Shop für Gartenmöbel soll optimiert werden. Hier wäre zum Beispiel zu beachten, welche Kundensegmente angesprochen werden sollten. Zum Beispiel preisbewusste Käufer oder solche, die Wert auf Luxus legen und so weiter. Dementsprechend müssen auch Konkurrenz- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bewertet werden. Wichtig auch ist zu berücksichtigen, welche Search-Intents sind zu bedienen. Sollen bloß Kaufwillige angesprochen werden oder geht es auch um solche Besucherinnen und Besucher, die sich erst einmal nur informieren möchten? Hinzu kommen dann auch noch saisonale Aspekte und mögliche Produktneuheiten. Das sind nur einige Beispielaspekte, die bereits vor dem Durchführen eines Audits zu klären sind. Sie legen die Richtung fest, in die sich die Arbeit dann entwickeln wird. Natürlich gibt es auch Standardchecks, die jedes SEO-Audit abdecken sollte. Dazu gehören zum Beispiel die Crawlbarkeit und die Indexierbarkeit aller wichtigen Seiten, Vermeidung von Duplicate-Content, die technische Leistung der Seiten wie Ladezeit, Layout-Verschiebungen und so weiter, Nachhaltigkeit im Sinne möglichst geringen Ressourcenverbrauchs zum Laden und Darstellen der Seiten und vieles mehr. Die meisten weiteren Prüfungen hängen hingegen von der individuellen Situation der Website ab. Beispiele sind Title und Meta-Descriptions, denn sie müssen zur Zielgruppe und zu deren Bedürfnissen passen. Die User Experience muss sich ebenfalls an der Zielgruppe orientieren und dazu gehören auch das Layout und das Design, bestimmte Funktionen und die Navigation. Insbesondere die Inhalte der Seiten, Bilder, Videos und Texte müssen natürlich individuell und zum jeweiligen Kontext passend erstellt werden. Klar ist also, ein SEO-Audit von der Stange wird nicht funktionieren, denn die meisten Elemente müssen einfach individuell erstellt werden. Aber auch konkrete Handlungsempfehlungen sind wichtig. Was bringt ein SEO-Audit von 150 Seiten, in dem viele Probleme aufgezeigt werden, wenn es keine konkreten Vorschläge gibt, wie die Probleme gelöst werden sollen? Was bringen hunderte von Excel-Tabellen mit automatischen Auswertungen, wenn der Kunde damit alleine gelassen wird? Ein SEO-Audit muss die Verknüpfung zum nächsten Schritt bilden und dieser Schritt ist die laufende Optimierung der Website. Das ist ein Prozess, der nicht endet, der aber einen Anfang haben muss. Und dieser Anfang sind die Optimierungsvorschläge aus dem SEO-Audit. Falsch wäre es aber, dem Kunden die Vorschläge einfach vor die Füße zu werfen und ihn mit der Umsetzung alleine zu lassen. Der Kunde muss den Mehrwert der Maßnahmen verstehen und die Möglichkeit haben, seine eigenen Aspekte einfließen zu lassen. So können SEO-Dienstleister und Kunde gemeinsam eine Verfeinerung der Maßnahmen vornehmen. Und ein SEO-Audit muss daher stets auch die Nachbesprechung mit dem Kunden einbeziehen. Welche SEO-Tools beim Audit zum Einsatz kommen, ist übrigens ebenso individuell wie der Rest des Audits. Es gibt lediglich eine Handvoll von SEO-Tools, deren Verwendung sich bei den meisten Audits empfiehlt. Und das, weil sie grundlegende Aspekte abdecken. Dazu gehört zum Beispiel die Google Search Konsole, denn sie liefert Daten von Google zur Leistung in der Suche und zu möglichen Problemen, das aus erster Hand. Ein Crawler wie zum Beispiel Screaming Frog, damit lassen sich viele grundlegende Kriterien prüfen, wie zum Beispiel die Crawlbarkeit, die interne Verlinkung oder auch die Title, Überschriften und Meta-Descriptions. Und ein Tool zum Prüfen des Nutzerverhaltens wie Google Analytics. Alles Weitere richtet sich nach dem jeweiligen Projekt. Also, Fazit ist, SEO-Audits sind wertvoll und sogar unverzichtbar, wenn sie die folgenden Punkte berücksichtigen. Einbeziehen der individuellen Situation, und zwar Zielgruppe und Wettbewerb und so weiter. Es müssen konkrete Handlungsempfehlungen gegeben werden und bloß keine einfache Zusammenstellung von Standard-Reports. Nachbesprechung und Dialog mit dem Kunden ist ebenso wichtig wie individuelle und maßgeschneiderte Auswahl der Tools. Und nur Informationen mit Mehrwert dürfen im Audit enthalten sein, um den Umfang auf das Nötigste zu reduzieren. Ja, und außerdem wichtig auch, nicht nur auf die kurzfristige Situation schauen, sondern auch die Strategie im Blick haben. Ja, und dann kommen wir auch zum letzten Beitrag in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und zwar hat John Müller mal wieder eine Kurzantwort gegeben, diesmal auf Reddit. Und es ging um die Frage, ob man im Jahr 2025 zum Durchstarten einen Blog benötigt. Ja. Das Betreiben eines Blogs kann ja viele Vorteile haben. Damit ist es zum Beispiel möglich, interessante und hilfreiche Informationen zu veröffentlichen und für verschiedene Themen und Keywords in der Suche zu ranken. Für Unternehmen bietet ein Blog zusätzliche Chancen, relevanten Content zu schaffen, der die Unternehmenswebsite ergänzt und der die Rankings der wichtigen Landingpages stärkt. Unbedingt nötig ist ein Blog jedoch nicht. Zumindest geht das aus einer Antwort von John Müller auf Reddit hervor und er antwortete damit er antwortete dort auf die Frage eines Nutzers, ob man im Jahr 2025 einen Blog zum Durchstarten braucht. Und seine Antwort einfach lautet nein. Jetzt sollte man diese Antwort natürlich nicht ohne Kontext sehen, denn es wäre deutlich zu kurz gegriffen. Vielmehr gilt auch hier, es kommt drauf an. Im Jahr 2022 hatte sich John Müller nämlich schon einmal differenzierter zur Frage geäußert, wann es sich lohnt, einen Blog ins Leben zu rufen. Und er nannte damals eine Reihe von Voraussetzungen für einen Blog. Man sollte zum Beispiel einen Blog nicht nur aus SEO-Gründen erstellen, und sollte über Themen schreiben, für die es nicht bereits eine Übersättigung im Web gibt und über die man gerne schreibt, selbst dann, wenn die Inhalte nicht in der Suche erscheinen. Vor allem die Inhalte im Web, die haben sich ja in den letzten Monaten deutlich vermehrt, möchte man sagen, insbesondere durch die Verwendung von KI-Tools. Dementsprechend ist es noch wichtiger geworden, in einem Blog nicht einfach nur Inhalte als Selbstzweck zu posten, sondern auch darauf zu achten, damit etwas Neues beizutragen. Und wenn das gelingt und damit auch etwas geschaffen wird, was für die Besucherinnen und Besucher interessant ist, dann lohnt sich auch heute noch ein Blog. Ja, John Müller, falls du das hörst, ich hoffe, ich habe das auch in deinem Sinne hier wiedergegeben und ich hoffe, ich habe auch den Kontext entsprechend wiedergegeben. Ich glaube, das ist in diesem Fall ganz wichtig, denn wenn man diese Antwort von John Müller jetzt verkürzt einfach so für bare Münze nimmt und umsetzt, dann würde das ja bedeuten, keinen Blog mehr zu betreiben und das kann in vielen Fällen sich tatsächlich negativ auswirken, in manchen anderen vielleicht aber auch nicht. Es kommt immer darauf an, ob man auch etwas Sinnvolles beizutragen hat. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Die war diesmal tatsächlich ein bisschen länger, hätte ich gar nicht gedacht, denn es waren ja gar nicht so viele Themen, aber es waren halt Themen, über die man etwas länger sprechen sollte. So, damit endet die erste Ausgabe von SEO im Ohr 2025 und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ja, ihr kennt es ja schon, die nächste Ausgabe gibt es dann in etwa einer Woche. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO-News auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins Jahr. Bleibt gesund und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, euer Christian.